Ich möchte euch heute Morgen einladen. Einladen zu einem Abenteuer. Ich weiß nicht, wie abenteuerlustig du heute Morgen zum Gottesdienst gekommen bist. Ob du gesagt hast, jo, dieser Gottesdienst wird echt ein richtiges Abenteuer für mich werden. Vielleicht sagst du auch, oh Abenteuer, ich wollte eigentlich nur ganz entspannt hier sitzen und dann schön zum Mittagessen gehen und freue mich dann auf meinen Nachmittagsschläfchen oder Spaziergängchen. Ich weiß nicht, was bei euch so ansteht. Ich möchte euch aber einladen zum Abenteuer, das dein Leben, unser Leben verändern kann. Und ich habe mal eine kurze Definition mitgebracht, was oder wie man Abenteuer bezeichnen könnte. Und ich lese es mal ganz kurz. Als Abenteuer wird eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet. Es geht um das Verlassen des gewohnten Umfelds, um etwas Waghalsiges zu unternehmen. Das ist interessant, faszinierend oder auch gefährlich zu sein verspricht, bei dem der Ausgang ungewiss ist. Noch einmal meine Einladung. Ich lade euch ein zu einem Abenteuer. Ich lade euch ein, euer gewohntes Umfeld zu verlassen, euch mit mir waghalsig sozusagen hineinzustürzen. Interessante, faszinierende, vielleicht sogar gefährliche Dinge zu erleben. Ich lade euch ein zum Abenteuer Gebet. Und vielleicht klingt das für den einen oder anderen wie so ein kleiner Witz am Anfang der Predigt. Beten und Abenteuer, das passt für mich so gar nicht irgendwie zusammen. Wenn ich an Beten denke, vielleicht denke ich dann eher an, ja, das mache ich jeden Morgen ganz pflichtbewusst. Vielleicht denke ich ein bisschen an Müdigkeit, vielleicht auch ein bisschen an Langeweile. Aber ich denke doch bei Gebet nicht an Aufbruch, nicht an Abenteuer und Erlebnisse. Ich meine es aber wirklich ganz ernst, Abenteuer, Gebet. Denn ich glaube, wenn wir beten, dann ist das wie ein Abenteuer oder kann wie ein Abenteuer sein. Es ist interessant und faszinierend, wenn wir mit Gott sprechen, wenn wir auf ihn hören. Es ist aber auch gefährlich. Gefährlich, weil es dein Leben und weil es mein Leben, weil es unsere Leben verändern kann. Oder besser gesagt, weil Gott durch das Gebet unser Leben verändert und vielleicht sogar das Leben der Menschen um uns herum. Abenteuer, Gebet. Ich habe eine kurze Frage mitgebracht. Wenn du so ein bisschen auf dein persönliches Gebetsleben schaust, wie zufrieden bist du eigentlich gerade mit deinem Gebetsleben? Wenn die Eins so die Null so gar nicht ist, ja, also ist gerade ganz, ganz schlecht. Und die 10, wir haben ja so einen Blick in den Himmel schon gerade erhaschen dürfen mit Offenbarung 5. Ja, 10 ist schon ziemlich nah am Himmel dran. Ja, also wo würdest du dich gerade einsortieren? Wie schätzt du dich ein? Keine Angst, ihr müsst es gleich nicht laut sagen. Heißt, ihr dürft ganz ehrlich sein mit euch selber und mit eurem Gott. Und ihr müsst es dem Nachbarn noch nicht sagen, ne? Also, habt ihr ungefähr eine Zahl? Es gibt eine viel wichtigere Frage bei dem Thema. Nicht, wo stehst du gerade, sondern die viel wichtigere Frage ist, wo möchtest du eigentlich stehen? Hast du eine Sehnsucht danach, irgendwann mal bei 10 anzukommen? Vielleicht einen Hunger nach Gott? Ein Hunger zu erleben, wie er deine Gebete gebraucht, wie er dich erneuert und verändert? Zu erleben, wie wunderbar es ist, in seiner Gegenwart zu sein? Seht ihr, ich glaube, ich habe hier alles steht und fällt. Ich denke, vieles steht und fällt mit der Frage des geistlichen Hungers. Denn das größte Problem, das wir haben, ich nehme dich jetzt mal mit rein, ich rede viel von mir, ne, ist, dass wir satt sind und dass wir keinen Hunger haben. Materiell gesehen haben wir alles, was wir brauchen. Wir leben im Überfluss, im Reichtum sozusagen. Und ob du jetzt reich bist oder dich nicht so reich fühlst, ist erstmal egal. Global gesehen gehörst du zu den Reichen auf dieser Welt. Wir brauchen nichts, wir sind eigentlich satt. Wir gehen in den Supermarkt und können uns aus 35 Schokoladensorten die wählen, wo wir merken, oh, heute habe ich eher Appetit auf diese oder eben jene. Und die Herausforderung ist, dass sich dieses gesellschaftliche Gefühl und unser Reichtum auch manchmal in unser Glaubensleben hineinschwappt. Denn es ist doch auch manchmal so, dass wir doch die biblischen Antworten kennen. Wir lesen doch Bibel regelmäßig, wir wissen doch, was Gott möchte und wir wissen auch, was richtig und was falsch ist. Was uns manchmal fehlt, auch in unserem Glaubensleben, ist, dass wir in Bewegung kommen. Wir sitzen manchmal oft entspannt in unserem Sessel und wundern uns, warum wir etwas ansetzen, sozusagen um die Hüfte herum. Uns fehlt ein bisschen Bewegung. Uns fehlt auch im Glaubensleben, dass wir das, was wir wissen von Gott, dass es auch in unser Leben, in unseren Alltag hineinfließt. Uns fehlt, dass wir das in unseren Alltag übertragen. Und deshalb ist meine Hoffnung und meine Sehnsucht beim Thema Abenteuergebet, dass Gott uns ein bisschen in Bewegung bringt. Dass er mich und dich in Bewegung bringt, dass er uns zum Beten bringt und dass er in uns eine Sehnsucht weckt. Es gibt noch so viel mehr beim Thema Gebet zu entdecken, als was ich gerade schon erlebt habe oder was ich schon erlebe. Es gibt noch so viel mehr. Deshalb lade ich dich ein, mit mir aufzubrechen in dieses große Abenteuer. Uns aufzumachen und von Gott zu erwarten, dass er uns zu Frauen und zu Männern des Gebets macht. Vielleicht sogar zu einer Gemeinde des Gebets, wo Gebet im Mittelpunkt steht. Und vielleicht ist es dran, heute einfach mit einem ganz einfachen Gebet zu starten. Zum Beispiel so: Vater, gib mir eine Sehnsucht nach dir. Gib mir einen Hunger. Lass mich erkennen, wie viel mehr du für mich bereithältst. Amen. Ganz kurzes, kleines Gebet. Super gefährlich. Was wäre, wenn Gott das wahr machen würde? Also, ich möchte mit euch heute Morgen, habe ein bisschen was vor mit euch. Ich möchte heute Morgen mit euch die Frage klären, was ist eigentlich Gebet? Wir reden ja immer vom Beten. Was ist der Kern und das Wesen des Gebets? Und jetzt weiß ich auch, dass eine Predigt dafür nie und nimmer ausreicht. Ja, wir könnten ein ganzes Jahr über das Thema Gebet predigen und würden nur einen Bruchteil davon berühren. Ich möchte euch aber heute Morgen eine Spur anbieten, vielleicht mal einen anderen Ansatz, den wir zu den vielen wunderbaren Ansätzen, den es auch gibt, mal hinzustellen können. Es ist etwas, was seit vor ein paar Jahren Gott in mein Leben hineingegeben hat und ich hoffe, dass es vielleicht zum Segen werden kann, auch für euch. Also, lasst uns aufbrechen in dieses wunderbare Abenteuer. Starten möchte ich mit einer kleinen Übung. Also ich wollte euch ja ein bisschen in Bewegung bringen. Und das ist ganz einfach. Ihr dürft auch sitzen bleiben. Niemand muss aufstehen. Es geht darum, dass ich euch gleich einlade, mal ganz tief einzuatmen und die Luft so lange anzuhalten, wie ihr könnt. Und wenn ihr tief eingeatmet habt, dann würde ich euch bitten, die mitmachen möchten, niemand muss, einfach den Arm zu heben. Und wenn ich wieder Luft hole, nehme ich ihn runter. Ja? Ich denke, das ist irgendwie ganz selbsterklärend. Also wer mitmachen möchte, wäre jetzt der Moment. Arm hoch und dann bin ich mal gespannt. Das Schöne, ich kann ja weiter atmen. Ich muss ja nicht mitmachen. Und meine Erfahrung ist, dass Leute viel länger die Luft anhalten können als ich. Von daher würde ich mal ein bisschen weitermachen in der Predigt. Bin aber mal gespannt, sind noch viele Arme oben. So wie die Luft in uns einströmt, wenn wir atmen, wenn wir Luft holen, der Sauerstoff in unseren Kopf, in unseren Gehirn, in unsere Zellen geht, uns lebensfähig macht, noch sind ein paar Arme oben. Genau so ist auch das Gebet. Und viele von euch haben es schon erlebt, wie es ist, wieder Luft zu holen. Ich glaube, jetzt habt ihr alle wieder Luft geholt. Jetzt habt ihr alle erlebt, wie es ist, dass wir Sauerstoff zum Leben brauchen. Das ist ganz normal im Prinzip, das passiert automatisch. Ja, unser Körper ist so angelegt, dass das automatisch, wir atmen, wir müssen nicht dran denken, uns darauf konzentrieren, atmen zu müssen. Und beim Gebet ist es ein bisschen anders, aber es ist genau dasselbe Punkt, wie wir Sauerstoff zum Leben brauchen. So brauchen wir auch das Gebet. Und ich habe eine schöne Definition mitgebracht. Gebet ist das Atemholen der Seele. Gebet ist das Atemholen der Seele. Wenn wir beten, dann holt unser Körper nicht Luft und atmet, sondern unsere Seele, unser Innerstes, bekommt Luft, ja? Wird von Gott durchströmt, erfüllt sozusagen. Unsere Seele braucht Gott zum Leben. sonst verkümmert sie, sonst erstickt sie. Wir sind geschaffen als Wesen, die Gott brauchen. Nefesh sozusagen. Bei der Erschaffung des Menschen heißt es, und Gott blies den Odem des Lebens in sie hinein. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Gott zum Leben. Und durch das Gebet, wenn wir beten, lassen wir diesen Gott hinein in uns. Seine Kraft, seine Nähe, seine Liebe, seine Möglichkeiten. Wir können nicht ohne Luft. Und wir können eigentlich auch nicht ohne Gott leben. Und durch das Gebet lüften wir sozusagen unser Leben, lüften wir unsere Seele. Und vielleicht atmen wir wieder ganz neu auf. Und ich möchte mit euch heute Morgen in die Bibel schauen und einen Bibelvers anschauen, der das Wesen und den Kern des Gebets für mich wunderbar auf den Punkt bringt. Und zwar aus Offenbarung 3, Vers 20. Wir haben ja schon einen Text aus Offenbarung gelesen. Ein wunderschöner Vers. Ich lese mal. Jesus sagt, das ist ein Teil aus den Sendschreiben an 7 Gemeinden, die Jesus dem Johannes aufgibt. Und einer ist eben, es kommt folgender Vers vor. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wunderbarer Vers übers Gebet, oder? Vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit Gebet zu tun? Beim ersten Hinblick vielleicht nicht ganz so viel, beim näheren vielleicht ein bisschen mehr. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken. Denn Beten ist Jesus einlassen. Beten ist Jesus einlassen. Ja, es ist Atemholen der Seele und wir lassen sozusagen Gott in uns hinein. Wir lassen Jesus in uns hinein. Beten heißt, wir öffnen Jesus die Tür. Die Tür zu den Themen und zu den Herausforderungen, die da sind, damit er in unser Leben hineinkommen kann, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Heißt, wir geben ihm Zugang zu all dem, was uns bewegt und was uns auf dem Herzen liegt. Dem Schönen, und es ist so viel Schönes in unserem Leben, aber auch dem Herausfordernden und Schwierigen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Ein paar Gedanken zu diesem Vers. Der erste Gedanke, der ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich führe ihn mal aus. Erstens, unsere Gebete setzen Jesus nicht in Bewegung. Jesus ist schon in Bewegung. Unsere Gebete setzen Jesus nicht in Bewegung, er ist schon in Bewegung. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Zumindest im Bild sagt Jesus das. Er ist also schon den Weg bis zu der Tür gegangen, wenn ich jetzt mal das Bild ausführe. Er ist es, der in unserem Leben wirkt. Er ist schon in Bewegung. Dein Gebet und mein Gebet, unsere Gebete, sind eine Wirkung davon, dass Gott schon in unserem Leben ist. Ein Antworten, könnte man sagen, auf sein Anklopfen. Und das ist ein wichtiger und zentraler Punkt, der mir geholfen hat, ein bisschen gelassener zu werden und gelassener auf mein Gebetsleben zu schauen. Wenn wir beten, setzen wir Gott nicht in Bewegung. Er ist schon in Bewegung. Er will ja hinein in unser Leben. Und hier entdecken wir aus meiner Sicht etwas von Gottes Größe und auch Barmherzigkeit. Hier sehen wir, dass Gott sich nach uns Menschen sehnt. Und dass es nicht zuallererst wir Menschen sind, die sich nach ihm sehnen. Er ist es, der sich nach uns sehnt. Er will in unser Leben hinein. Er möchte hinein in mein und in dein Leben. Er will alles durchdringen und durchfluten. Deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben und deshalb ist er auch auferstanden, dass Beziehung wieder möglich ist. Dein und mein Gebet geben ihm also Zugang, zeigen ihm eine offene Tür, wo er hindurchgehen kann. Wir bringen Gott also nicht mit unseren Gebeten in Bewegung. Er ist, Gott sei Dank, schon in Bewegung. Um das nochmal am biblischen Beispiel deutlich zu machen, Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir gebetet haben. Nein, als wir uns fromm verhalten haben, als wir Bibel gelesen haben, auch nicht. Der Text sagt, als wir noch Sünder waren, erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also mit anderen Worten, als mir Gott noch völlig egal war, als ich noch gar nicht geboren wurde, ja, als ich nicht nach Gott gefragt habe, da war Gott schon in Bewegung. Mein Herz zu gewinnen, dein Herz zu gewinnen, diese Welt zu gewinnen. Gott ist also in Bewegung. Da kam Jesus aufs Kreuz, auf die Welt und ist am Kreuz für uns gestorben. Er zeigt uns seine Liebe, er beweist, es gilt, mein Ja gilt über dein Leben. Schau aufs Kreuz, ein für alle Mal hat Jesus sich da festgelegt. Gott ist schon lange in Bewegung. Er wirkt in dieser Welt. Und deine Gebete setzen ihn nicht in Bewegung, deine Gebete geben ihm Zugang. Erstmal zu deinem Leben und zum Leben der Menschen um uns herum. Und als ich das verstanden habe, ist ein bisschen Gelassenheit in mein Leben hineingekommen. Zu wissen, oh, ich darf Anteil haben an einem Gott, der diese Welt liebt und der in dieser Welt am Wirken ist. Ja, der eine Sehnsucht hat nach jedem Menschen, nach meinem Nachbarn und nach meiner Nachbarin, nach meinem Kommilitonen und nach all den Menschen, die ihn noch nicht haben. Und er ist schon da, er ist schon am Wirken. Und ich darf Teil davon sein und da darf ich für die beten. Ich darf mein Leben mit ihnen teilen. Wie cool ist das denn? Aber ich muss Gott nicht erst in Bewegung setzen. Ich muss Gott nicht sagen, hey Gott, guck dir mal meine Nachbarin an. Kennst du die? Wäre doch schön, du gehst da mal hin. Nee, Gott ist ja schon da. Er hat ja schon eine Sehnsucht nach ihnen. Gott ist schon lange in Bewegung. Gott sei Dank. Oh, Halleluja. Halleluja. Der zweite Punkt. Wenn wir Jesus Zugang gewähren, wenn wir ihn einlassen, dann kommt er in unser Leben hinein und schenkt uns allen Segen. Im Text heißt es, zu dem werde ich hineingehen. Also wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, ja, Tür auftun ist unser Job, zu dem werde ich hineingehen. Auch hier ist wieder, Jesus ist der, der hineingeht. Ich gehe hinein. Wir müssen Jesus auch nicht reinziehen in unser Leben. Jesus will ja hineinkommen. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. Jesus will kommen und mit uns essen. Wie schön ist das denn? Oder? Abendmahl meint hier in dem Text nicht zuallererst das Abendmahl, was für uns in den Sinn kommt. Das Gedächtnismahl, was Jesus da gefeiert hat. Und wo wir eingeladen sind, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das schwingt hier natürlich mit in diesem Text, wenn Jesus sagt, ich komme hinein und feiere das Abendmahl mit ihm. Es geht aber zuallererst erstmal um ein Mahl am Abend, um Gemeinschaft, um einen Tisch, der gedeckt ist und man sitzt da rum und hat Gemeinschaft. Man gibt sich Anteil an dem, was einen bewegt, was einem herausfordert, was einem Freude macht, was wir erlebt haben an dem Tag. Die gemeinsame Mahlzeit ist in der gesamten Bibel Ausdruck von Vertrautheit und von tiefer, festlicher Gemeinschaft. Und deshalb sind die Bilder, die Jesus gebraucht vom Himmel, haben auch in der Regel mit einem großen Fest zu tun. Und bei einem Fest sitzt man und man hat Gemeinschaft und man isst. Wenn wir beten, könnte man sagen, dann ist das ein besonderes Zusammensein von Mensch und Gott. Gott begegnet uns, er will mit uns essen und feiern. Wenn ich darüber so über Gebet nachdenke, denke ich, wow, das ist cool. Das ist ein richtiges Abenteuer. Damit wird deutlich, Gebet ist mehr, als Gott eine Wunschliste zu bringen. Mehr als einen Automaten zu haben, wo ich sage, Gott, ich brauche mal das. Und unten kommt genau das raus, was ich brauche. Und dann gehe ich durch meinen Alltag wieder durch und dann merke ich, ah, hier zwickt's oder da könnte mal. Dann gehe ich wieder zu meinem Automaten, stecke oben ein Gebet rein und kriege unten genau das raus. Ich glaube, das wisst ihr schon mit der Wunschliste und so. Ne? Ich überzeichne natürlich ein bisschen. Aber manchmal gehe ich so durch meinen Alltag. Ich denke, eigentlich geht es mir ja gut und ich mache mein Zeug. Und wenn es irgendwo zwickt, denke ich, oh Gott, schön, dass du auch noch da bist. Jesus, könnt's doch mal. Und dann gehe ich wieder meine Wege. Aber Gebet ist mehr. Gebet, durch das Gebet eröffnet sich die Gegenwart Gottes. Dürfen wir in die Gegenwart Gottes eintreten sozusagen. Und was kann es eigentlich Schöneres geben, als in der Gegenwart Gottes zu sein? Oder, Fragezeichen, jetzt müsst ihr alle nicken und sagen, natürlich. Ja, zu wissen, Gott ist da, ich darf bei Gott sein. Psalm 84 betet der Beter, ein Tag bei dir ist besser als sonst 1000. Und wenn ich ehrlich bin, dann entdecke ich manchmal, naja, mir fallen schon noch manchmal ein paar Sachen ein, die schöner sind, als gerade zu beten, als gerade in der Gegenwart Gottes zu sein. Dann merke ich, dass der Fokus meines Gebets Erneuerung braucht. Deshalb bin ich vielleicht manchmal frustriert und enttäuscht auch vom Gebet. Denn eins ist wesentlich, auch beim Gebet, Gott geht es um Gemeinschaft. Gott geht es um Beziehung. Gott geht es um dich und um mich. Er sehnt sich danach, bei mir zu sein, bei dir, bei uns. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm die Tür auftun und sagen, ey Jesus, komm hinein. Ja? Das Gebet ist leider nicht dafür da, sorry, ich muss dich jetzt enttäuschen, dass du ein tolles, erfülltes und sorgenreiches Leben hast. Ich sehne mich manchmal nach einem tollen, erfüllten und sorgenreichen Leben. Das ist, ja, ich bin mal ganz ehrlich. Übrigens, der wesentliche Punkt beim Gebet ist, dass wir ehrlich sind. Klammer zu. Das Gebet ist nicht dafür da. Beten heißt, Jesus einlassen. Ihm die Tür aufzuhören. Dann zu warten, was er tut. Was er mitbringt. Wo er uns beschenken möchte. Wo er mich und dich beschenken möchte. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz noch Richtung, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, ich rede einfach weiter, bis ihr geht. Nein, so lange predige ich nicht. Möchte am Ende nochmal auf zwei Dinge, auf zwei Herzenshaltungen schauen, die beim Thema Gebet wesentlich sind. Bernard Hazel schreibt, wenn wir beten, hört Gott nicht nur auf unsere Worte, sondern vor allem auf unser Herz. Also wenn wir beten, mit anderen Worten, das wissen wir alle, das ist uns völlig klar, sieht Gott unser Herz. Er sieht, wie es uns geht. Der sieht, ob ich gerade traurig bin oder ob ich mich gerade freue. Und deshalb ist die Frage, wie sollte eigentlich oder wie könnte die Haltung eines Herzens sein, damit es wirklich beten kann? Im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Das erste ist Hilflosigkeit und Glaube. Starten wir mit der Hilflosigkeit. Wahrscheinlich kennt ihr das Sprichwort, Not lehrt beten. Ja, das ist ja das, was ich gerade vor uns beschrieben habe. Wenn es mir irgendwo zwickt, ja, dann bin ich irgendwie relativ schnell dabei zu beten. Und dann ist es, das ist meistens im Glaubensleben auch oft, wenn wir darauf achten, dass es dann vor allem, wenn wir beten, wenn es uns schlecht geht, wenn irgendwo der Schuh drückt, dann sind wir relativ schnell beim Beten. Wir kommen immer wieder vor Gott, wir halten ihn in unsere Not hin oder die Menschen, die uns gerade auf dem Herzen liegen. Not lehrt beten. Und das Gebet ist für die Hilflosen gedacht. Denn nur die Hilflosen können wirklich beten. Als Idee mal oder als These mal. Nur den Hilflosen kann nämlich geholfen werden. Nur die, die sagen, ich brauche Hilfe, ich schaffe es alleine nicht, nur denen kann wirklich geholfen werden. Warum? Weil es die Hilflosen sind, die erkennen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Und wisst ihr was? Genau das ist die Herzenshaltung, nach der Gott sich sehnt, die er sich wünscht für unser Leben. Dass wir jeden Moment erkennen, ich brauche dich, Gott. Ich kann es alleine nicht. Die Wahrheit ist, und ich möchte mit der Liste jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten, aber die Wahrheit ist, dass in den wesentlichen Lebenspunkten wir hilflos sind und bleiben, vor allem in unserem Glaubenleben. Erstens, wir alle brauchen immer wieder die Vergebung unserer Sünden. Die kann uns sich keiner von uns selber zusprechen. Keiner. Und wir werden alle schuldig, also ich werde jeden Tag mehrmals schuldig, und wir brauchen die Vergebung unserer Sünden. Wir brauchen alle zweitens die Hilfe, wenn wir in Anfechtung geraten, wenn wir in Zeiten sind, wo es wirklich herausfordernd ist. Wir alle können dieses neue Leben, was Gott uns schenkt durch seinen Heiligen Geist, das können wir nicht aus eigener Kraft erreichen und machen. Manchmal tun wir so, ich weiß, Manchmal tue ich auch so. Aber letztlich, dass etwas aufblüht in meinem Leben, dass etwas neu wird in meiner Seele, das kann keiner von uns machen. Wir alle können nicht aus uns heraus im Glauben wachsen, so sehr wir uns auch anstrengen wollen. Wir wachsen nicht aus uns heraus. Es ist ein Segen, es ist Gnade, wenn wir etwas von Gott verstehen, wenn wir etwas erkennen dürfen. Und vielleicht der herausforderndste Punkt, zumindest für mich persönlich, keiner von uns kann Gott wirklich treu sein. Keiner. Petrus hatte den Mund ziemlich weit voll genommen. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Der hat gesagt, wenn alle sterben, ey, ich, Jesus. Keiner von uns kann Gott wirklich treu sein. Und Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er in Johannes 15 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist so. Und die Frage ist, erkenne ich das? Erkenne ich meine Hilflosigkeit? Erkenne ich das? Und ich glaube, das ist mein Problem. Ich möchte nicht hilflos sein. Keiner von uns möchte das. Wir wollen alle stark sein. Wir wollen es alle aus eigener Kraft schaffen. Wir meinen, keine Hilfe zu brauchen. Und die Bibel, die hat einen Begriff dafür. Sie nennt ihn Stolz oder Hochmut. Und an dieser Stelle brauchen wir vielleicht ein Umdenken, vielleicht sogar eine Umkehr. Braucht es ein tiefes Erkennen, Gott, eigentlich bin ich hilflos und bedürftig vor dir. Ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Und das ist die richtige Herzenshaltung für Gebet, oder zumindest die erste. Aber es braucht noch den Glauben. Der Glaube. Oh, das würde jetzt auch eine ganze Predigt dauern. Aber wir kennen so Verse wie, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es im Hebräerbrief. Und so braucht es auch beim Beten, oder braucht es auch im Beten, ein Beten im Glauben, wie die Bibel immer wieder betont, zum Beispiel Matthäus 21. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Und wenn wir da so ein paar Verse lesen und hören, dann merken wir, das, was unseren Gebeten oft fehlt, oder meinen, das ist der Glaube. Dann bohrt sich so ein leichter Zweifel in unser Gebet hinein. Ja, Gott, will Gott das eigentlich? Interessiert er sich überhaupt für mich? Kann er das überhaupt? Wenn er wollen würde, hätte er das ja schon vielleicht gemacht. Ich kenne diese Gedanken nur zu gut und vielleicht kennst du sie auch. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt ja Evangelium. Und für mich, mit unserem Glauben steht es gar nicht so schlecht, wie wir manchmal denken. Denn das Wesen des Glaubens ist, auch wieder zu Christus zu kommen, zu Jesus zu gehen. Das bedeutet Glauben und Vertrauen. Das erste, letzte und sicherste Zeichen, dass unser Glaube noch lebendig ist, dass wir zu Jesus laufen, zu dem kommen, der helfen kann. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern es kommt auf das Vertrauen in die Größe Gottes an. Kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Es gibt diese wunderbare Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und Jesus dann seinen Jüngern sagt, hey, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr dir zu dem Baum oder zu dem Berg sagen, versetz dich. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ich glaube, es war eine lustige Geschichte, die Jesus da erzählt hat. Jesus hat mit ganz viel Humor gelehrt. Er macht deutlich, hey Leute, ihr denkt immer, es kommt auf euren Glauben an. Aber es kommt gar nicht auf euren Glauben an. Es kommt auf mich an. Die Größe Gottes, der kann alles, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Deshalb die Frage, wie viel Glauben braucht es also zum Beten? Wie viel Glauben brauchst du, wenn du betest? Ich behaupte, wenn wir uns an Jesus wenden, dann reicht unser Glaube aus. Denn unser Glaube, wir meinen manchmal, und das hängt da mit der Größe des Glaubens zusammen, dass wir Jesus helfen müssten mit unserem Glauben. Ja, also wenn wir einen großen Glauben haben, dann helfen wir Jesus ein bisschen. Und wenn unser Glaube so klein ist, naja, dann funktioniert es halt nicht, dann wird es halt nicht. Aber ich habe auch wieder eine schlechte Nachricht. Jesus braucht deine Hilfe nicht. Jesus braucht auch meine Hilfe nicht. Was Jesus braucht, ist Zugang, eine offene Tür. Wenn wir zu Jesus gehen, dann reicht unser Glaube, weil dann öffnen wir ihm die Tür zu unserem Leben. Beten ist Jesus einlassen. Ich möchte dich die kommende Woche herausfordern, lass dich mal auf dieses Abenteuer ein. Brich mal auf. Lass Jesus hinein und sei fasziniert von seiner Gegenwart und was es bedeutet, zu beten, ihn einzulassen, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken als das, was ich entdeckt habe bis jetzt beim Thema Gebet. Lass Jesus ein. Das Bild der Tür legt ja nahe, das Bild eines Hauses nahe. Ja, es gibt eine Eingangstür und in dem Haus gibt es noch verschiedene Räume und andere Türen und Räume. Und vielleicht ist es heute für dich dran, zum allerersten Mal Jesus die Tür aufzutun und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, weil du das Leben bist, weil ich es vielleicht nicht schaffe, weil ich Hilfe brauche. Komm hinein in mein Leben, in mein Lebenshaus. Oder du bist schon ganz lange mit Jesus unterwegs und dann ist es vielleicht zum tausendsten Mal dran, Jesus die Tür aufzutun. Denn es gibt ja Räume in unserem Glaubenshaus, wo wir Jesus nicht so gerne dabei haben. Vielleicht gibt es einen Keller, vielleicht gibt es einen Dachboden, vielleicht liegen da so manche Leichen, Verletzungen, die da sind in unserem Leben. Vielleicht ist es das Thema Geld, vielleicht ist es das Thema Beziehungen. Vielleicht ist es das Thema Sexualität. Ich weiß nicht, was es für uns ist, aber es gibt Räume, wo Jesus hinein möchte. Und auch da ist die Einladung an dich und mich, ihm die Tür aufzutun. Sagen, Jesus, komm hinein. Ich möchte Zugang geben. Komm du hinein und mach daraus etwas, was dir Ehre bereitet. Beten ist Jesus einlassen. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken und dass wir das in unserem Alltag einüben. Immer wieder Jesus Zugang zu geben und sagen, Jesus, komm hinein in das, was gerade ansteht. Komm in meinen Tag hinein, komm in diese Nacht hinein. In all dem, was uns auf dem Herzen liegt, dürfen wir Jesus einlassen. Denn er ist schon da. Jesus ist schon da, er möchte hinein. Er klopft an und sucht die offene Tür. Lasst uns beten. Jesus, und dafür wollen wir dich anbeten, dass du der Gott bist, der in Bewegung ist, Vater. Danke dafür, auch Heiliger Geist, dass du in uns lebst und am Wirken bist in dieser Welt. Dass du schon bei den Menschen bist, dass du schon in unserem Leben bist und anklopfst, hinein möchtest, Zugang suchst. Und so wollen wir dir Zugang geben, Jesus. Wir wollen uns öffnen für dich. Vielleicht zum allerersten Mal dich bitten, komm du hinein. Wir brauchen dich, wir wollen dir vertrauen. Oder zum tausendsten Mal in manche Bereiche unseres Lebens, wo wir selber Herr sein wollen, wo wir dir die Tür verschlossen halten und sie öffnen und dich bitten, komm du hinein in diesen Lebensbereich. Danke, dass wir beten dürfen, Vater, dass du ein Gott bist, der gerne hört, der sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben und dass es beim Gebet nicht um irgendwelche Pflichterfüllung geht, sondern um Leben, um Beziehung. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen erneuerst und veränderst. Und dass wir dich einlassen, auch in der kommenden Woche. Danke dafür. Amen.